Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. In dieser Woche wollen wir zunächst erst einmal auf die Woche im Kreis und in der Kreisverwaltung blicken, aber dann auch kurz zur gestrigen Abstimmung im Bundestag. Und zwar nehmen wir heute am Donnerstag auf. Das heißt, da geht es zunächst um die Beschlüsse zu den Entschließungsanträgen im Bundestag. Und dann wollen wir uns einem ganz aktuellen Thema widmen, und zwar der Fastnacht hier im Kreis. Und wir wollen auf die Vielfalt der Fastnacht hier schauen und auf die Rolle des Ehrenamtes. Und wir wollen die Frage stellen, was hat denn die Fastnacht bei uns überhaupt mit der Politik zu tun? Aber starten wir wie immer mit dem Rückblick auf die Woche. Herr Engelhardt, was war los? Was waren die Highlights?
Ja, tatsächlich gab es Fastnacht. Es gab am Wochenende Fastnacht. Ich hatte mehrere Fastnachtsveranstaltungen, auch zwei Fastnachtsempfänge, nämlich die Verleihung des Courage-Ordens an Marcel Reif und den Fastnachtsempfang der Bürgerfunken-Lorsch. Aber vor allem der Courage-Orden ist natürlich ein Highlight, weil dort Fastnacht mit Politik verbunden wird. Dann war die Woche ein Stück weit im Zeichen der Schule. Ich hatte zwei Termine, bei denen ich Schulbaumaßnahmen, und zwar wichtige Schulbaumaßnahmen, vorgestellt habe. Zum einen die Erweiterung der Müller-Guttenbrunn-Schule in Fürth. Dort erweitern wir die Schule um ein neues Gebäude mit Mensa, aber auch Betreuungsraum, um die Betreuung, die stark steigenden Betreuungszahlen dort abbilden zu können. Und dann eine Erweiterung der Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim. Dort geht es um das Schaffen von Raum, also Klassenzimmer, über zwei Stockwerke verteilt, auch in einem neuen Gebäude. Und heute ist auch noch mal ein bisschen Schule-Thema. Ich fahre nachher zur Verabschiedung einer Schulleiterin, und zwar der Schulleiterin der Sonnenuhrenschule in Birkenau.
Ich will bei den Terminen nochmal einhaken, weil das wahrscheinlich vielen gar nicht so bewusst ist. Beim Frauenhaus in Bensheim waren Sie auch. Was hat der Kreis damit zu tun?
Stimmt. Ich habe sogar zwei Termine gerade unterschlagen. Also noch viel mehr Termine, aber ich gehe auf die wichtigen. Ich war beim Frauenhaus in Bensheim, denn der Kreis Bergstraße stellt dem Frauenhaus das Gebäude zur Verfügung. Wir finanzieren das Frauenhaus auch mit. Mhm. Klar, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, und der Kreis ist eben in dieser Aufgabe mit eingebunden. Gesetzlich ist nicht geregelt, wer für Frauenhaus zuständig ist, aber faktisch ist das eine Sache, die wir ganz wesentlich finanzieren. Und dieses Frauenhaus in Bensheim, mehr werde ich zum Standort natürlich nicht sagen, ist für etwa 3,5 Millionen Euro saniert worden, das heißt modernisiert worden, aber wir haben auch neue Räumlichkeiten, zwar für Büro geschaffen, das hat wiederum andere Räumlichkeiten dort freigemacht.
Das heißt, diese 3,5 Millionen kommen direkt aus der Kasse des Kreises?
Genau, ist eine Sache, die wir als Landkreis finanzieren. Das Gebäude gehört eben uns. Mhm. Und der zweite Termin, und der ist vielleicht auch ganz wichtig, weil er das große Thema Wirtschaft besonders beleuchtet hat. Und aus meiner Sicht ist das Verändern der wirtschaftlichen Situation, als wieder mehr wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland zu schaffen, mit die wichtigste Aufgabe, die die nächste Regierung haben wird. Wir haben gestern den 80. Geburtstag als Empfang von Dr. Jürgen Kromer gefeiert. Dr. Jürgen Kromer ist Botschafter der Bergstraße, aber auch seit vielen Jahren Vorsitzender des Beirats der Wirtschaftsförderung, hilft also ehrenamtlich mit, dass wir unsere Wirtschaftsförderung tatsächlich am Bedarf der Unternehmen fokussieren, hat damit wirklich viel für die Wirtschaft gemacht, was er auch gemacht hat, und davon profitiert vor allem Bensheim, aber auch viele Menschen. Er hat damals als Chef des Unternehmens AMP, hieß das, glaube ich, das war der Vorgänger von TE Connectivity, das nicht im Kreis war, hat dieses Unternehmen nach Bensheim gebracht, hat damals mit Georg Stolle, dem damaligen Bürgermeister von Bensheim, ausgehandelt, dass dafür ein neues Gewerbegebiet entsteht, hat dann dieses Unternehmen nach Bensheim geholt und hat dieses Unternehmen ausgebaut. Das ist jetzt der zweitwichtigste Arbeitgeber in Bensheim, ein großes internationales Unternehmen. Und Herr Dr. Kromer war darin so erfolgreich, dass er nicht nur dann Chef von TE Connectivity in Bensheim, sondern Chef des Gesamtkonzerns mit mehr als 100.000 Mitarbeitern war mit Sitz in den USA. Und diese Bedeutung von Dr. Krumm hat sich gestern gezeigt, denn der jetzige Chef des Gesamtkonzerns, Herr Curtin, ist extra aus den USA gekommen, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren und unserem Empfang teilzunehmen.
Gut, jetzt kommen wir zu weniger fröhlichen Themen, und zwar eigentlich zum Aufregerthema der Woche. Es gab gestern, wie gesagt, wir nehmen Donnerstag auf, also am Mittwoch, Abstimmung im Bundestag zum Thema Migration. Es ging um Entschließungsanträge der CDU/CSU. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Die Grundfrage und auch warum die Aufregung so groß war, ist folgende: Kann man Abstimmungen einbringen, sollte man das machen, wenn man weiß, die Mehrheit wird wahrscheinlich nur mit der AfD, also vermeintlich mit falschen Stimmen, gewonnen werden? Ja, also wird eine Abstimmung damit eigentlich unmöglich, ja, oder sollte man das unterbinden oder sagen Sie nein? Die Sachfragen sollten vorgehen, auch wenn gerade Wahlkampf ist. Das muss man natürlich auch immer mit berücksichtigen. Aber Fokus sollten wir, sollte die Bundespolitik, sollten wir auch auf Landes- und Kreisebene immer auf den Sachdingen haben.
Okay, das ist eine höchst schwierige Frage, weil sie vor allem vor Wahlen auch immer sehr taktisch ist. Bei all den Aufregungen vor Wahlen geht es ja zum Teil auch wirklich den Parteien darum, ihre Wähler zu mobilisieren, Profil zu zeigen. Das will ich jetzt mal vollkommen außen vor lassen, denn ich bin ja als Landrat politisch neutral, als Person nicht. Als Person bin ich CDU-Mitglied und weiß auch, wen ich wähle. Ich will aber erstmal auf den Kreis schauen. Bei uns im Kreis ist es schon durchaus so, dass auch viele Dinge mit Stimmen der AfD mitbeschlossen werden. Ist die AfD bei uns keine große Truppe? Und das ist auch bisher nie eine Diskussion im Kreistag gewesen, denn es auch immer bisher auch in anderen Mehrheiten gereicht hat. Viele Dinge beschließen wir mit breiten Mehrheiten, also über die Koalition, die es hier gibt von CDU und Grünen hinaus. Viele Dinge werden fast einstimmig beschlossen. Und das gilt sowohl für den Kreistag wie auch für den Kreisausschuss. Was ja diese Diskussion im Bundestag losgelöst hat, ist, dass klar war, wenn SPD und Grüne nicht zustimmen, ist die Zustimmung der AfD erforderlich. Und das hat diese sehr starke politische Debatte über, wie ist das mit dieser Brandmauer, wie ist das zu verstehen, ausgelöst. Was ich glaube, allen in der jetzigen schwierigen Situation unseres Landes, wir sind wirklich in einer schwierigen Situation, aus meiner Sicht droht uns die internationale Wettbewerbsfähigkeit ganz massiv verloren zu gehen. Das heißt, wir stehen, und zwar mit Blick auf die kommenden Generationen, vor einem Wohlstandsverlust. Das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass es immer schwieriger wird, Sozialstaaten Infrastruktur zu finanzieren. Das heißt, wir haben wirklich drängende Sachfragen. Wir haben eine Rezession. Das ist keine Situation, in der man sagen kann, es geht ein bisschen um so Politiker so, sondern aus meiner Sicht ist tatsächlich eine echte Politikveränderung nötig. Und auch die Migrationspolitik, die ist ein echtes Problem. Und da möchte ich nicht auf diese Todesfälle, sozusagen auf diese Morde fokussieren, die ja nur Ausdruck einer Situation sind, dass wir beginnend mit uns Kommunen darin überlastet sind, die Integration zu organisieren, weil einfach in den letzten Jahren so viele Menschen zu uns gekommen sind. Das ist ja kein Geheimnis. Das vertreten ja sehr viele Kommunalpolitiker seit Jahren. Ja, über die Parteigrenzen hinweg, das muss ich sagen.
Sie haben ganz oft schon gesagt, wir haben dieses Migrationsproblem. Migration muss begrenzt werden.
Genau.
Die Frage ist tatsächlich, kann ich einen Antrag einbringen und sagen, das ist mir egal, ja, wer zustimmt, denn, Hauptsache der kommt durch oder nicht?
Ich will jetzt nicht pro oder contra Merz sprechen. Der Punkt ist für mich, wenn ich über die Parteigrenzen hinweg sehe, dass ich ein drängendes Problem habe, muss ich mich meiner Ansicht nach zusammenraufen und dieses Problem lösen. Und das ist eine Sachfrage vor allem. Und sich über Jahre sozusagen immer nur zu erklären, wie schwierig das Ganze ist und dass man daran arbeitet, es zu lösen. Aber dann, wenn man die Möglichkeiten hat, eigentlich Dinge zu ändern, es nicht tut, das halte ich für zumindest mal schwierig. Aber ich weiß auch, dass das Ganze in der Summe auch eine politisch schwierige Sache ist. Also ich persönlich gehöre auch zu denen, die sagen, also mit der AfD, und zwar weil sie gerade in manchen Bundesländern so rechtsextremistisch ist, wie sie ist, kann man keine Koalition eingehen. Aber ob ich nicht erstens trotzdem auch die Probleme lösen muss, die gerade Themen der AfD sind, das möchte ich schon sagen. Ich kann doch nicht sozusagen einer Partei Probleme, die den Menschen auf der Hand drängen, überlassen, ohne sie als andere Parteien tatsächlich zu lösen. Und ganz wesentlich, alle Parteien müssen sich um die AfD-Wähler bemühen. Denn ich kann doch nicht einfach sagen, die Menschen, die AfD gewählt haben, ist ein immer größerer Teil unserer Bevölkerung, deren Themen und Sorgen und Nöte lasse ich außen vor. Also schon alles nicht so ganz einfach, finde ich. Insbesondere, und das macht es mir jetzt besonders schwierig, abgesehen davon, dass es ein schwieriges Thema ist, man dann schnell falsch verstanden wird, habe ich auch noch die Situation, dass ich mich eben als Landrat gerade vor Wahlen der Parteipolitik zurückhaltend äußern möchte. Wäre das jetzt hier nicht Engelhardts Woche als Landrat, sondern das Gespräch mit Christian Engelhardt als jemand, der seit seiner Jugend in der CDU engagiert ist, dann würde ich ganz andere Worte finden. Aber das möchte ich halt nicht. Ich trenne das, wissen Sie? Ich bin nach meinem Selbstverständnis als Landrat der Landrat für die Wählerinnen und Wähler aller Parteien und auch der Landrat für die Menschen, die mich nicht gewählt haben. Aber mich haben ja glücklicherweise relativ viele gewählt, denn das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die Probleme hier im Kreis zu lösen.
Gut, dann werden wir eventuell in der nächsten Woche quasi einen Nachschlag zu diesem Thema machen, wenn nämlich am Freitag tatsächlich Dinge beschlossen wurden, die auch Konsequenzen hier auf uns haben und auf den Zuzug und die Zuteilungszahlen
genau,
und bei uns.
Und jeder kann mich gerne als Christian Engelhardt aus der CDU fragen, wie ich Sachen sehe, aber eben nicht auf diesem offiziellen Kanal des Landrats.
Gut, dann also nächste Woche werden wir dann noch mal konkreter und dann...
Ich werde mich wieder davor
drücken, möglicherweise. Werde ich sagen, Butter bei die Fische. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Fastnacht. Ich bin ja Norddeutsche und bin quasi, kurz bevor ich hergezogen bin, habe ich lange in Frankfurt gewohnt. Und als ich herkam, war ich relativ überrascht, wie groß dieses Thema Fastnacht hier ist. Dass auch Kindergärten und Schulen zu sind, sei mal dahingestellt, aber tatsächlich auch diese Menge an Vereinen dass das so ein wirklich großer Teil der Tradition hier ist, dass es wahnsinnig viele Umzüge gibt und noch mehr Veranstaltungen. Klar, katholisch geprägte Region. Mhm. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie sind Sie aufgewachsen, fastnachtsmäßig?
Also aufgewachsen mit null Fastnacht, 0,0. Denn ich komme meine Eltern kommen aus einer evangelisch geprägten, also pietistischen Tradition, wenn das jemand das sagt. Also das sind sozusagen Leute, die sehen es besonders ernst mit den evangelischen Regeln. Also keine Fastnacht. Und für meine Großeltern war Fastnacht, glaube ich, fast sowas wie ein Sündenfuhl. Ich glaube, meine Eltern waren schon mutig, dass sie mir dann erlaubt haben, trotzdem im Kindergarten, in der Schule mal als Cowboy verkleidet oder als Indianer
damals
verkleidet.
Damals ging das noch.
Das ging damals noch. Ich finde, das muss immer noch gehen, so am Rande. Und dann bin ich, und dann war ich ja Bürgermeister in Nordhessen. Da gab es Fastnacht auch, aber nicht so wie hier. Also dort war Fastnacht halt für manche, die gerne Fastnacht gefeiert haben, ein weiterer Anlass zu feiern. Das hier, das hat schon eine ganz andere Qualität. Und ich muss sagen, ich finde die Fastnacht hier im Kreis super. Ich gehe da echt gerne hin. Das ist mir zwar zum Ende der Kampagne dann immer, es sind schon viele Veranstaltungen, die echt lange dauern auch. 5 Stunden dauert so eine Sitzung oft. Mhm. Und am nächsten Morgen muss ich ja trotzdem früh aufstehen und arbeiten. Und die Kinder müssen die Schule, egal wann ich nach Hause komme. Also ich finde die Fastnacht hier super und da steckt so viel Liebe und Vorbereitung und Ideenreichtum und Fleiß dahinter. Das ist Ehrenamt. Das ist echt schon sehr beeindruckend. Da gibt es Fastnachtsvereine, die bereiten sich das ganze Jahr darauf vor. Wir haben Fastnachtsveranstaltungen auf einem hohen Level. Ich glaube, mehr als 60 verschiedene Fastnachtsveranstaltungen. Also das heißt nicht, es sind noch viel mehr Termine, weil manche gibt es ja achtmal. Okaklu gibt es 8 oder 7
ja,
oder 8 Mal.
Ja, ich meine, wir haben über 40 Vereine schon allein. Das heißt,
genau.
Veranstaltungen, ja, das potenziert sich dann.
Ja, und wir haben ja auch manche Vereine, die keine Fastnachtsvereine sind, die also gar nicht in unserer Liste sind, die aber trotzdem Veranstaltungen machen. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, die Handballer in Fürnheim machen Fastnacht. Mhm. Also sowas gibt es auch noch. Und das ist für mein Büro jedes Mal eine Kunst, zu schauen, dass ich in jedem Ort mal war in der Fastnachtskampagne. Das sind ja meist nur so 10, 11 Wochenendabende, die funktionieren. Und dann schauen wir noch idealerweise nicht zweimal hintereinander beim selben Verein, weil das ja, weil es so viele verschiedene gibt. Und mir macht es Spaß.
Das merkt man. Wollen Sie noch ein Wort zur Bürgermeisterfastnacht sagen?
Ich will vielleicht noch was anderes sagen, weil wir vorhin über Politik geredet haben. Was das Tolle an Fastnacht ja ist, ist, dass Fastnacht, nicht jede der Fastnachtsveranstaltungen im Kreis, aber manche, auch politisch sind. Und damit findet sich auch für Themen ein Ventil. Sie hatten gerade über Indianer und Cowboy gesprochen. Also ist ja tatsächlich so, wir haben jetzt seit einigen Jahren eine besondere Achtung auf die Behutsamkeit von Sprache, verbunden mit der Diskussion, kann man gendern oder nicht. Und das sind Dinge, die bewegen eigentlich die Gesellschaft. Das wird wenig diskutiert. An der Fastnacht, da finden diese Themen Raum. Und das auch zu Recht. Also ich finde, wir müssen Menschen, die mit Entwicklungen unzufrieden sind, auch Möglichkeiten geben, das auszudrücken. Dürfen tut man es eh. Nur trauen tun sich nicht immer alle. An der Fastnacht wird halt über alles geredet und das natürlich pointiert. Und idealerweise so, dass es lustig, aber nicht verletzend ist. Das ist eine Kunst, aber das gelingt vielen sehr gut. Und es gibt viele Veranstaltungen, wo ich sozusagen fast mit Lachmuskelkater nach Hause komme.
Gut, aber Sie sind jetzt seit 10 Jahren Landrat, seit 10 Jahren sind Sie auch auf diversen Fastnachtsveranstaltungen ja gewesen. Gab es da schon mal so die eine oder andere Sache, bei der Sie sagen, oh, da habe ich jetzt wirklich eine Anregung mitgenommen für meine Arbeit als Landrat? Oder sind Sie auch mal angegriffen worden, sage ich mal, im Rahmen dieser Fastnachtsveranstaltung oder einer Büttenrede?
Also das Letztere ist natürlich schon. Also in der einen oder anderen Büttenrede komme ich auch vor. Und das hilft einem dann schon manchmal auch, Dinge zu hinterfragen. Also darauf gehe ich jetzt aber nicht mehr ein.
Weil wir dann kommen wir zum ersten Punkt. Haben Sie irgendeine Anregung mitgenommen, so für die Arbeit als Landrat?
Das muss ich sagen, eigentlich eher weniger. In der Fastnacht werden schon die Themen thematisiert, die mir bekannt sind. Mhm. Also so richtig große Überraschungen gibt es nicht. Aber wie gesagt, schon manchmal kann ich das eine oder andere hinterfragen, wenn man so eine Büttenrede merkt, naja, vielleicht kommt das eine oder andere, was ich hier als Themen habe, was mir wichtig ist, anders an, als ich es meine. Sonst wird es ja bei so einer Bütte nicht aufgespießt worden. Manche Sachen sind einfach nur lustig. Also ich weiß, letztes Jahr gab es in einem bei einem Fastnachtsverein hier in Heppenheim einen größeren Part über die Frage, wie ich nun auf der Suche nach einem neuen ersten Kreisbeigeordneten bin. Und da habe ich ja eine sehr gute gefunden, auch eine Fastnachterin, die Angelika Beckenbach. Mhm. Und es gibt, wie gesagt, bei uns sehr unterschiedliche Fastnachtsveranstaltungen. Ich werde dieses Jahr bei einer sein, das ist die Fastnacht in Hofheim. Da gibt es einen Büttenredner, das ist der Till. Der ist glänzend, aber schon wirklich immer sehr hart an dem entlang, was man so sagen kann, was man nicht so sagen kann, ohne dass man ganz groß Ärger kriegt. Mhm. Aber das auf einem intellektuellen Niveau, dass das so ist, der Saal lacht sich schepp. Also wirklich, solche Sachen erlebt man dann hier in der Fastnacht. Und ganz tolle Verkleidung, tolle Bühnenbilder. Also ich bin Fan.
Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Arten an Darbietungen dort. Beim Männerballett angefangen über die Büttenrede. Was mögen Sie denn da am liebsten?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann Ihnen Ich könnte
das wäre so
Ihnen
eine Politikerantwort.
Nee, nein, ich könnte Ihnen sagen, ich mache es aber nicht, was bei welchem Verein am besten ist.
Nee,
also ist aber so.
Also wissen Sie, nicht drauf eingehen.
Es gibt ganz tolle Tanzvorführungen. Es gibt auch tolles Männerballett. Es gibt tolle Bütten, aber nicht überall. Sondern, und das, also wenn man sozusagen die Fastnachtsvereine besucht, dann weiß man schon, wo was besonders weit ist. Es gibt halt zum Beispiel Vereine, jetzt nehmen wir gerade wieder das Ballett, jetzt mal das Frauenballett. Mhm. Männerballett ist ja oftmals extra ein bisschen klamaukig gemacht. Aber es gibt so Gardetanzvereine, die üben das ganze Jahr hart, weil die das sozusagen auf einem Leistungssportniveau betreiben. Das ist ja natürlich schon eine fantastische Show oft.
Wunderbar, dann kommen wir abschließend noch zur Rolle des Kreises bei der Fastnacht. Denn auch der Kreis spielt eine kleine Rolle.
Ja, wir spielen eine kleine Rolle im Rahmen der Vereinsförderung vor allem. Wir unterstützen die Vereine, auch die Fastnachtsvereine. Und das auch inhaltlich. Zum Beispiel gibt es Fortbildungskurse, die wir anbieten. Jetzt gerade plant der zuständige Mitarbeiter zusammen mit der VHS in dem Bereich Gardetanz Fortbildungsmöglichkeiten. Es gab, das habe ich gesehen vor einiger Zeit, welche zum Thema Büttenrede verfassen. Also wir wollen schon dazu beitragen, dass diese Fastnachtskultur erhalten bleibt.
Und ich wollte noch mal auf die Kreisnarrenkette hinaus.
Aha, okay. Also dann gibt es noch einen Kreisnarrenempfang, den haben Ehrenamt ans Leben gerufen, nämlich die Narren im besten Alter. Und die wird aber, dieser Empfang wird vom Kreis ausgerichtet und dabei verleihen wir auch die Kreisnarrenkette. Und damit ehren wir Menschen, die sich in der Fastnacht besonders hervorgetan haben. In diesem Jahr zum allerersten Mal, aber nicht an Einzelpersonen, sondern letztendlich an einen Verein. Die Kreisnarrenkette ging an den Verein Botschlorum hier aus Heppenheim, der mit einer sehr langen Tradition Fastnacht betreibt.
In diesem Sinne heben wir nochmal hervor, Ehrenamt ganz entscheidend. Ohne Ehrenamt würde Fastnacht nicht funktionieren im Kreis, wie das in ganz vielen anderen Bereichen auch so ist. Ja, Ihnen gebührt das Schlusswort.
Ja, ich kann Ihnen sagen, genießen Sie die Fastnacht, wenn Sie Fastnachter sind. Wenn nicht, schauen Sie sich mal an. Und ich mache bei der Fastnacht auch immer viele Bilder. Ich finde diese Farbenpracht ganz toll. Und die kann man sich dann bei mir immer anschauen. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen. Und Besonnenheit ist, glaube ich, gerade für die politische Diskussion in den nächsten Wochen etwas wirklich Wertvolles. Bundestagswahlkämpfe sind natürlich die am meisten polarisierenden Wahlkämpfe. Da geht es um die großen Themen, auch um die stärker ideologischen Themen. Da geht es ums Bürgergeld, da geht es um die Frage von Wirtschaft, da geht es um die Frage von Energie, da geht es um die Frage von Migrationspolitik und viel mehr. Aber auch bei den großen Themen kann jeder für sich entscheiden, ob er diese Themen vor allem mit Blick auf die Sache oder mit Blick auf Polarisierung betreibt. Und ich möchte nur herzlich dazu einladen, die Sache in den Vordergrund zu stellen. Bleiben Sie gesund und besonnen.
Wunderbar, frohes Wochenende.